1. Mose 39, Vers 20 bis 40, Vers 23. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Einige Zeit später hatten zwei Beamte des ägyptischen Königs ihren Herrn verärgert, der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker. Der Pharao war zornig auf sie. Er warf sie in das Gefängnis, das dem Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache unterstellt war und in dem auch Josef festgehalten wurde. Der Oberbefehlshaber beauftragte Josef damit, die neuen Gefangenen zu versorgen. Nach einiger Zeit hatten beide in derselben Nacht einen besonderen Traum. Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam, fielen ihm um ihre niedergeschlagenen Gesichter auf. »Was ist los mit euch? Warum seid ihr so bedrückt?«, fragte er. »Wir haben beide einen seltsamen Traum gehabt, aber hier gibt es niemanden, der uns die Träume deuten kann«, klagten sie. »Es ist Gottes Sache, Träume zu deuten«, entgegnete Josef. »Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt.« Der Mundschenk begann. »Ich sah einen Weinstock mit drei Ranken. Als er Knospen trieb, waren sofort die Blüten da und dann auch schon die reifen Trauben. In meiner Hand hielt ich den Becher des Pharaos. Ich nahm die Trauben, presste ihren Saft in den Becher und gab ihm den König zu trinken.« Josef erklärte ihm, was das zu bedeuten hatte. »Die drei Ranken sind 3 Tage«, sagte er. »In 3 Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und wieder in dein Amt einsetzen. Dann wirst du ihm wie früher als oberster Mundschenk dienen. Aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich herauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Verbotenes getan. Ich sitze unschuldig im Gefängnis.« Als der oberste Bäcker merkte, dass der Traum des Mundschenks eine gute Bedeutung hatte, fasste er Mut. »In meinem Traum trug ich 3 Brotkörbe auf dem Kopf«, erzählte er. »Im obersten lag viel feines Gebäck für den Pharao, aber Vögel kamen und fraßen alles auf.« »Die 3 Körbe bedeuten 3 Tage«, erklärte Josef. »In 3 Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis herausholen und an einen Baum hängen. Die Vögel werden dein Fleisch fressen.« 3 Tage später hatte der Pharao Geburtstag. Er gab ein großes Fest für seine Hofbeamten und ließ den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker aus dem Gefängnis holen. Vor allen Gästen setzte er den Mundschenk wieder in sein Amt ein, aber den Bäcker ließ er aufhängen, genau wie Josef ihre Träume gedeutet hatte. Doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach.
Wir bitten dich, Herr, dass du jetzt wirklich uns konzentrieren lässt auf das, was du uns zu sagen hast, Herr. Wir sitzen hier und wollen hören, sprich du in unser Herzen rein. Danke, dass du anwesend bist und uns helfen willst, dass wir verändert aus diesem Gottesdienst rausgehen können. Danke. Amen. Guten Morgen. Es gibt kein Leben ohne Enttäuschung. Und Enttäuschungen haben die Tendenz, uns bitter werden zu lassen. Ich möchte heute Morgen darüber sprechen, wie wir trotz Enttäuschung nicht bitter werden. Dass Josef ein enttäuschter Mensch war, lässt sich ja leicht zeigen. Es waren 5 gravierende Negativerfahrungen, die er zu bewältigen hatte. Da war erstens, er hatte etwas von Gott gehört, eine Berufung gespürt, eine große Berufung. Und verwundert und voller Freude erzählt er das seinem Vater. Und sein Vater kritisiert ihn. Wörtlich heißt es, schrie ihn an. Der Vater, von dem er wusste, dass er ihn liebte. Und es hat ihm sehr wehgetan. Denn wenn man jemanden so eine innere, intime Sache anvertraut und dann eine Abfuhr erlebt, dann fühlt man sich an einer wesentlichen Stelle in seinem Leben nicht verstanden. Väter haben die Aufgabe, ihren Söhnen deutlich zu machen, dass sie an diese Söhne glauben. Jeder Vater sollte das tun. Ich habe selbst keine Kinder, aber ich habe 2 Kinder begleitet, die ihren Vater verloren haben, bis jetzt noch. Und das ist wichtig, dass das passiert. Söhne brauchen das, Söhne warten darauf, Töchter auch. Und zweitens, Josef spürte über eine längere Zeit hin, dass sich seine Brüder von ihm distanzierten. Wenn er kam, verstummten ihre Gespräche. Und er spürte Kälte in ihrem Blick. Schon bevor das eintrat, was am schlimmsten war, sie distanzierten sich von ihm. Sie waren verletzt, Sie hatten ihre menschlichen Gründe, aber diese Verletzung drückte sich aus in der Form, dass sie ihn hassten. Hass hat ja ganz viele Gesichter. Und es kam der Tag, wo sie ihn verkauften wie ein Stück Vieh. Muss ich erklären, dass das auch eine tiefe Verletzung und eine tiefe Enttäuschung war. 11-1. Die Familie ist ja für alle Zeiten was ganz Wichtiges. Und wenn da ein Riss hindurchgeht und wenn man sich von großen Teilen der Familie abgelehnt, gehasst, gemieden und verfolgt sieht, dann tut das sehr weh. Es waren keine Fremde, sondern die eigenen, die nächsten Menschen, die ihn als Sklaven verkauften, eine ganz große Enttäuschung. Und drittens die Frau des Potiphar. Dass sie ihn begehrte, hat ihm vielleicht an irgendeiner Ecke seines Herzens ganz gut getan, aber wie sie um ihn kämpfte, das hat ihn belästigt und genervt. Aber dass sie am Ende dieses grobe Mittel der Verleumdung wählte, der Verdrehung, der Verzerrung der Tatsachen, das hat ihm sehr weh getan. Es war eine glatte Lüge und er hatte nicht mal die Mittel, sich dagegen zu wehren. Ich vermute, dass einige von euch solche Situationen kennen, wo sie durch glatte Lügen anderer Nachteile erleben mussten. Und du hast nicht mal die Möglichkeit, das richtigzustellen. Du hattest nicht die Möglichkeit, dich wirklich zu verteidigen. Und das tut weh. Er musste sich sagen, dass ich im Gefängnis bin, hat zu einem erheblichen Teil damit zu tun, dass diese Frau da gelogen hat. Und es könnte sein, dass gelegentlich eine Stimme in ihm aufgestiegen ist, also nicht die gute Stimme des Glaubens, sondern die böse Stimme des Zweifelns, die sagte, warum bin ich überhaupt so blöd gewesen und habe mir den Spaß mit der Lady nicht gegönnt. Und viertens war er enttäuscht von dem Verhalten des Potiphar. Ihr müsst wissen, dass in Ägypten in Sachen Ehebruch ganz strenge Gesetze herrschten. Wäre das eindeutig gewesen, dass Josef, wie die Frau des Potiphar behauptet hat, die Ehe gebrochen hätte, dann hätte das zum Tod oder zur Verstümmelung, also zum Entfernen von seinen Genitalien, führen können. Und die Tatsache, dass Potiphar in solchen Schritt nicht anordnet, zeigt, dass er selbst gar nicht so richtig davon überzeugt ist, dass seine Frau überhaupt recht hat. Aber das brachte ihn nicht auf die Idee, mit Josef mal zu reden. Ihm ein Gespräch anzubieten, dem Mann, dem er ja vorher so vertraut hat. Irgendwie wollte er diese leidige Sache schnell loswerden und er schob Josef ab und wieder ein Vertrauensbruch und wieder eine Enttäuschung. Und fünftens gab es da den Mundschenk. Dem hatte er sehr geholfen, und zwar in einer Situation, wo es ihm nicht gut ging. Er hatte ihm in der Kraft Gottes Träume gedeutet und ihn ausdrücklich darum gebeten, wenn du wieder an den Hof kommst und davon gehe ich aus, davon bin ich überzeugt, dann leg doch bitte ein gutes Wort für mich ein. Dieser Mann hat es schlicht vergessen. Ein Versprechen, was er einem unschuldig Inhaftierten gegeben hatte, nicht gehalten. Und vielleicht kennst du sowas auch, dass irgendjemand dir was verspricht und versprochen hat und nichts davon wird umgesetzt. So schmorte Josef im Gefängnis 2 ganze Jahre lang unschuldig und vergessen. Und ich finde, für ein junges Leben sind das ganz schön viele Enttäuschungen auf einmal. Aber es gibt keinen Hinweis eines Hinweises, dass Josef bitter geworden wäre. Und ich finde, deshalb lohnt es sich, dieser Frage nachzugehen, was hat Josef denn eigentlich geholfen, diese ganzen Negativerfahrungen mit denen so umzugehen, dass sie ihn halt nicht runtergezogen haben. Das hat nicht alles unmittelbar mit dem Text zu tun, aber mit der Situation, wo wir drinstecken. Das Erste, was ich euch weitergeben will, die erste Empfehlung, den ersten Rat, bade nicht in Selbstmitleid. Selbstmitleid ist ja was ganz Unproduktives. Etwas überhaupt nicht Hilfreiches. Der Mensch, der dem Selbstmitleid verfallen ist, sagt ja über sich selbst, niemand macht so was Hartes durch wie ich. Keinem geht so schlecht wie mir. was die anderen erleben, das mag lästig sein, das mag auch negativ sein und unschön sein, aber was ich durchmache, das ist ja unvergleichlich schlimmer. Stimmt das? Es gibt ja keinen Beweis dafür. Da wir neben Gott am besten ja in unserer Seele lesen können, haben wir das Gefühl, dass es uns ganz besonders schlecht geht. Wir wissen allerdings ziemlich wenig über die anderen. Wenn wir im Selbstmitleid zu ertrinken drohen, dann sagen wir, die leben ihr schönes Leben, denen geht es gut, die haben ja keine großen Probleme. Wir wissen aber zu wenig, was andere durchmachen. Nicht jeder hat ja die Bereitschaft, auch das nach außen zu kehren, was er innerlich erleidet. Wir wissen viel zu wenig. Und die These, keiner macht das durch, die riecht nach starker Übertreibung. Hinzu kommt, dass wir uns mit dieser Haltung so ein bisschen hätscheln, so ein bisschen Trost zusprechen und dass diese Haltung auch total unproduktiv ist. Sie lähmt uns ja in Wirklichkeit, sie legt uns ja fest. Sie führt ja nicht mal zu irgendwelchen Handlungen, sie führt nicht zu einem kreativen Umgang mit dem erfahrenen Leid. Sie kann aber dazu führen, dass wir den Rucksack mit all unseren Problemen, dass wir den wir herumschleppen und wenn wir irgendwo eine aufgeschlossene Seele finden, vor der sich dann auch ein ausreichend großer Tisch befindet, dass wir den Rucksack auspacken und dem interessierten Zuhörer alles präsentieren, was uns alles an Schwerem zuteil geworden ist, bis er auch zu Tränen gerührt ist. Und dann sagen wir, danke für dein Mitgefühl, packen alles wieder in unseren Rucksack ein und gehen zum Nächsten. Ich möchte nicht sagen, dass Selbstmitleid eine ganz besonders schwere Sünde ist, aber ich möchte deutlich machen, dass sie einen Kern von Lüge in sich trägt und dass sie noch niemandem wirklich geholfen hat. Und den zweiten Rat, den ich euch mitgeben will, ist, vergib denen, die dich enttäuscht haben. Bei Josef ist das ja eine ganz lange Liste von Menschen. Es steht nicht hier, dass er diesen Personen jeweils einzeln vergeben hat. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie er mit dem Problem fertig werden konnte, ohne zu vergeben. Er musste dem Vater vergeben, dass er ihn sozusagen hat fallen lassen bei dieser wichtigen Erfahrung seiner Berufung. Er musste seinen Brüdern vergeben, dass sie ihn ins Ausland verkauft hatten, um ihn loszuwerden. Er musste der Frau des Potiphar vergeben, dass sie so gelogen hatte. Er musste Potiphar vergeben, dass er ihm nicht mal ein Gespräch angeboten hatte. Und er musste dem Mundschenk vergeben, dass er so vergesslich gewesen war. Ihr, die ihr Christen seid, ihr wisst, dass das Gebot zu vergeben zu den eindringlichsten Geboten in der Bibel gehört. Weil die Vergebung Gottes die Grundlage für unser Christsein ist. Das ist ja was ganz Tragisches, wenn wir das nicht weiterreichen an andere Menschen, nicht anderen Menschen vergeben und deshalb Gott uns auch diese Grundlage entzieht. Im Vaterunser beten wir das. Gott erwartet, dass wir das weiterreichen, was er uns geschenkt hat. Auch um unsertwillen, weil wenn wir nicht vergeben, entsteht ja eine Bitterkeit in uns. Wir führen dauernd Gespräche mit dem, dem wir grollen. Wir machen dem dauernd Vorwürfe. Wir sind an den wirklich gekettet und es befreit ohne Ende und es macht glücklich, wenn wir anderen Menschen vergeben, wenn wir die von der Leine lassen. Und es ist so entspannend und erleichternd und befreiend, vergeben zu können. Vergebung hält unsere Seele hell, Grollen verdunkelt unsere Seele. Vergebung erhält unsere Seele rein, Grollen verschmutzt unsere Seele. Und wenn du ein Mensch sein möchtest, der ohne Bitterkeit lebt, dann musst du an dieser Stelle Schritte tun, die nötig sind. Gott hilft dir dabei, Gott gibt dir auch die nötige Kraft dazu. Und der dritte Rat ist, zieh dich nicht in oder auf dich selbst zurück. Enttäuschungen führen ja häufig dazu, dass wir Eide oder Schwüre ablegen. Die fangen ja immer an mit den Worten, nie mehr. Nie mehr vertraue ich mich an. Nie mehr lasse ich mich auf andere ein. Ich werde ja doch wieder missverstanden und gedemütigt und missbraucht. Man wird ja doch wieder sein Versprechen gegenüber mir nicht halten. Ich werde ja doch wieder kein offenes Herz finden. Und die Folge ist, dass wir uns in uns selbst zurückziehen, weil das Leben sonst als zu gefährlich erscheint. Und mir fällt auf, dass Josef hier, der diese beiden königlichen Beamten zugeteilt ist, dass der einen Blick für die behält in dem Text. Er kommt in das Zimmer rein und er sieht, dass sie traurig sind. Er sieht das. Nun könntet ihr sagen, na ja, das sieht man doch. Man weiß doch, wenn ein Mensch traurig ist. Ich glaube, wenn du in einer bestimmten Weise in dir selbst versponnen und gefangen bist, dann siehst du das nicht, dann siehst du nur dich selbst. Es gibt Situationen, da sind wir auf unsere eigenen Schmerzen zurückgeworfen und das ist auch okay für Gott, aber es ist sehr zerstörend, dabei stehen zu bleiben und dann nur noch um die eigene Person zu kreisen, dass wir unser Leben damit total einengen, auch total verengen. Bei diesem Kreisen um die eigene Person muss man sich ja klar machen, dass man sich ja nicht permanent mit gleichem Abstand um die Person, um sich selbst rum bewegt, sondern dass das eine nach innen verlaufende Spirale ist. Der Kreis wird immer enger und enger, bis wir irgendwann festsitzen. Deswegen ist Egoismus nichts anderes als Selbstmord auf Raten. Egoismus ist eine Form der Selbstzerstörung, obwohl tausende Leute das Gegenteil behaupten. Überall bekommst du inzwischen gesagt, das sei die wahre Freiheit, kümmere dich um keinen, geh deinen Weg, die anderen müssen dir erstmal egal sein, denk doch mal mehr an dich selbst, das ist nicht wahr. Das sieht kurzfristig so aus, aber das ist nicht wahr. Niemand kann glücklich sein, niemand kann erfüllt sein, der in sich und für sich lebt und der die anderen komplett aus den Augen lässt. Ist nicht möglich. Zieh dich nicht auf dich selbst zurück, wenn du verletzt worden bist. Und das vierte, noch ein schwieriger Punkt, gibt den Zweifeln keinen Raum. Beim Zweifeln geht es ja um Gott. Und diesen Aspekt habe ich bewusst bisher erst mal außen vor gelassen. Ich habe ja bisher so gesprochen, als ging es immer nur um die Menschen. Den Vater, die Brüder, die Frau Potiphas, Potiphar, den Mundschenk. Aber es gibt eine Enttäuschung an Gott, die ist viel gefährlicher. Und diese Enttäuschung sagt, dass Menschen mich so behandeln, das ist ja vielleicht manchmal der Lauf der Dinge, aber liebt Gott mich denn wirklich, wenn er das nicht verhindert hat? Der Zweifel kommt leise. Der Zweifel kommt als Frage. Der Zweifel erscheint erstmal so logisch und natürlich zu sein wie sonst etwas, aber der Zweifel an Gott untergräbt unsere geistlichen Grundlagen. Darum ist er gefährlicher. Die Stimme des Zweifels kommt nicht aus dem Herzen des Glaubens, sondern die kommt von einer ganz anderen Seite. Da gibt es ja diesen Mr. S., der schon Adam und Eva im Paradies sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Der immer wieder versucht, durch Misstrauen zu Gott uns von Gott zu entfernen, uns auch auseinanderzubringen. Und mich bewegt in letzter Zeit häufiger die Aussage, die Paulus in Römer 8 gemacht hat über die Liebe Gottes. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Römer 8, Vers 35. Und dann nennt Paulus eine Reihe von enttäuschenden Lebenserfahrungen. Das geht ja weiter. Leiden und Angst vielleicht, Verfolgung, Hunger, Gefahr oder gewaltsamer Tod, Vers 38, 8, Vers 35b. Und dann Vers 38 kommen noch andere Negativerfahrungen, Tod oder Leben, Engel oder Dämonen, Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Und man denkt sich so, ach, das ist ja so ein schönes Liebeslied, wo Paulus vielleicht ein bisschen übertreibt. Nur Paulus hat da nicht übertrieben, denn sein Leben bestand im wesentlichen Teilen aus den Dingen, die er hier nennt. Der hat das alles erlebt. Der ist oft abends ins Bett gegangen und sein Magen hat geknurrt. Er ist oft ins Bett gegangen und er fror, weil er nichts anzuziehen hatte. Er hat das, was hier beschrieben ist, permanent in seinem Leben erlebt. Gefahr für Leib und Leben. Er ist ausgepeitscht und gesteinigt und gefangen genommen worden. Und das sind Dinge, die normalerweise Menschen zu der Frage bringen, liebt Gott mich denn wirklich noch? Warum lässt Gott das bei mir zu? Und Paulus sagt, als könnte das gar nicht anders sein. Nein, das kann mich unmöglich von der Liebe Gottes trennen. Der ist krass, der Mann. Warum kann er das sagen? Weil für ihn die Liebe Gottes lokalisiert ist, festgelegt ist in Jesus Christus. Wir denken heute noch daran. Das ist der Ort, wo er seine Ruhe und seinen Frieden gefunden hat. Er ist an Jesus angeschlossen, wie eine Rebe an den Weinstock angeschlossen ist und wie der Arm an den Körper angeschlossen ist, angewachsen ist. Und er sagt, dort ist die Liebe Gottes. Und sie manifestiert sich darin, dass Christus für uns gestorben ist. Das sagt er etwas später. Es gibt für Paulus so eine Herzkammer des Glaubens und in diese dringen diese Leiterfahrungen erst gar nicht hinein. Im Innenraum seines Glaubens bleibt er da unberührt von diesen Negativerfahrungen. Paulus sagt, wenn ich hungrig bin, wenn ich zu wenig zu trinken habe, wenn ich friere, wenn ich verfolgt werde, wenn Menschen mir die Ehre nehmen, das erlebe ich schon als Leid, aber das bleibt in meinem Leben äußerlich, ganz tief im Innersten meines Lebens und Herzens, weiß ich, dass Gott mich unbeschreiblich liebt. Und das füllt mich so aus, dass ich mit diesen Leiterfahrungen nicht nur eben fertig werde, sondern dass ich in ihn triumphiere. Wie abgefahren. Darum sagt er ja diesen berühmten Vers, aber in all dem überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Und vielleicht war das jetzt für einige zu kurz oder zu schnell, das kann sein. Aber was mir heute Morgen wichtig ist, ist Folgendes. Wir machen die Liebe Gottes in tausenden von Fällen fest an den Umständen unseres Lebens. Sind die Umstände freundlich, positiv, hell, erträglich, dann sagen wir, Gott liebt mich. Sind die Umstände unfreundlich, hart, bedrückend, dann sagen wir, Gott liebt mich vielleicht nicht. Und für Paulus wird diese Frage nicht festgemacht an den Umständen des Lebens, sondern an dem Herrn seines Lebens. Das ist der Unterschied. Und er kennt und er liebt Jesus. Und er weiß, dass Jesus auch ihn von ganzem Herzen liebt. Liebe pur. Und das gibt ihm die Kraft, all das Dunkle, all das Negative von außen abzuwehren und sich gar nicht erst auf Zweifel einzulassen. Ja, Zweifel erscheinen oft logisch. Sie erwecken den Eindruck, als hätten sie wenigstens zu 50% recht. Und die schlimme Sache, die man machen kann, ist, sich eigentlich mit den Zweifeln abzugeben. Die sozusagen mit seiner eigenen Seele auszudiskutieren. Ich kann dir nur sagen, mach das nicht. Denn von Zweifeln geht ein Sog aus. Die beste Haltung ist, sich ganz energisch die Zweifel aus seinem Leben rauszuschmeißen. Das kann ich aber erst erkennen, wenn ich verstanden habe, dass sie den Glauben aushöhlen, wenn ich sie in mir beherberge. Denn dann ist nämlich im selben Herzen, da ist Glaube und im selben Herzen ist dann Glaube zusammen mit den Zweifeln. Und was glaubst du, wer am Ende auf Dauer siegen wird? Gib dem Zweifel keinen Raum. Der Zweifel ist kein Schicksal. Der Zweifel ist nichts Zwangsläufiges. Der Zweifel ist nicht unentrinnbar. Der Zweifel ist genauso eine Anfechtung wie der Wunsch, eine Scheibe einzuschlagen, weil dahinter eine schöne Smartwatch liegt. Keiner muss das tun. Gib dem Zweifel keinen Raum. Dass Gott dich liebt, ist festgemacht in Christus. Mach es nie fest an deinen Lebensumständen. Du wirst sonst wirklich eine Krise vorprogrammieren. Solange du erfolgreich bist, glücklich bist, solange du vorankommst, wirst du an Gottes Liebe glauben. Und wenn dann die dunklen Erfahrungen kommen, und die kommen mit Sicherheit, dann wirst du an Gottes Liebe zweifeln. Aber Gottes Liebe macht sich fest am Kreuz von Jesus Christus und wenn du die Liebe dort erkannt hast, dann gehört sie für immer dir. Wenn du sie dort nicht erkannt hast, dann wirst du nie, nie, nie auf diesen Grund kommen. Da ist der Ort, wo du die erkennen kannst. Und fünftens und letztens, es geht ja darum, wie wir nicht bitter werden, gründe dich tiefer auf Gott. Von Josef wird gesagt, dass Gott mit ihm war, das stellt der Gefängnisleiter fest. Kann das sein, dass Gott mit Leuten ist, die nicht auch mit ihm sind? Kann mal sein, aber nicht auf Dauer. Dass Josef so viel Erfolg hatte, dass er so die Hand Gottes über sich erlebte, das hing damit zusammen, dass er selbst so stark mit Gott verbunden war. Sonst geht das gar nicht. Seine enge Beziehung zu Gott gab ihm die Kraft, wirklich das alles durchzustehen. Und nun sage ich noch was Gefährliches, was aber gesagt werden muss. Vorher ging es darum, dass wir uns nicht von Menschen zurückziehen. Und jetzt sage ich, all diese Enttäuschungen sollten dazu führen, dass wir uns nicht an Menschen verkaufen, dass wir von ihnen abhängig sind, von dem, ob sie uns wohlwollen, ob sie uns lieben, ob sie uns schätzen, ob sie treu zu uns sind, ob sie ihr Wort halten. Gott bemüht sich bei jedem von uns über Jahre und Jahrzehnte, unsere Abhängigkeit von Menschen zu reduzieren und die Abhängigkeit zu ihm selbst zu vertiefen. Das hat nichts mit Flucht zu tun. Es gibt verbitterte Menschen, die sagen, ich verlasse mich nur noch auf Jesus. Und wenn du feinfühlig zuhörst und wenn du ein seelsorgerliches Herz hast, dann weißt du, die verdrängen das nur. Und darum sagen sie, ich vertraue jetzt nur noch auf Gott. Aber zu wissen, dass Menschen immer fehlbar sind und dass der Einzige, der jederzeit, der dauerhaft verlässlich ist, Gott ist, das ist nichts Verdrängerisches, sondern das ist etwas von der Wahrheit. Und Gott möchte uns freier machen von Abhängigkeiten, von Meinungen von anderen, von dem Wohlwollen von anderen Menschen und möchte uns tiefer gründen auf sich selbst. In der Bibel gibt es ein sehr drastisches Wort, in Jeremia 17, da steht, verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Ich würde das nicht so scharf aussprechen, aber in Jeremia steht das so. Und zu diesem sich tiefer auf Gott gründen gehört auch der Lobpreis unter Tränen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja einen Lobpreis aus dem Jubel heraus. Die Prüfung ist verstanden, bestanden, die Gehaltserhöhung ist durch, der Erfolg ist vorprogrammiert, es geht mir gut, das Wetter ist schön, ich habe Urlaub. Danke Gott. Und da Gott zu loben ist richtig, ja, ist wirklich schön, Gott freut sich darüber. Aber Gott zu loben, wenn es kalt ist, wenn es unfreundlich in meinem Leben ist, wenn die Dinge bergab gehen, wenn Menschen mich enttäuscht haben, das ist der Lobpreis, den Hiob vor Gott gebracht hat. Wir werden das im Herbst ja noch erleben mit dem Adonia-Konzert, da geht es um Hiob. Er sagte, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen und ich jammere rum. Nee, gepriesen sei der Name des Herrn, sagt er. Wie krass. Und unser Lobpreis ist nicht unehrlich, nicht heuchlerisch, sondern dieser Lobpreis macht deutlich, dass Gott im Regiment sitzt, egal wie meine Lebensumstände sind. Und ein letzter Gedanke zu diesem sich tiefer auf Gott gründen. Wir dürfen Gott bitten, auch uns ein Wort zu geben. Ein Wort, das uns hilft, die Situation richtig zu verarbeiten. Dass wir auch die Frage stellen, was willst du mir sagen, Gott, damit? Was willst du mir auch durch diese Erfahrung sagen? Und es kann ein prophetisches Wort sein oder es kann ein Bibelwort sein oder es kann ein inneres Wort sein. Und sehr oft wird Gott zu dir sagen, ich möchte an dir arbeiten, ich möchte dich erziehen, ich möchte dich formen, ich möchte dich prägen. Es gibt nichts, was den Christen so sehr formt wie schwierige Lebensumstände, wenn der Christ sich darauf einlässt. Nichts anderes. Keine schöne Erfahrung mit Jesus kann uns so formen, wie das Verarbeiten von Dunkelheit und von Schwierigkeiten und von Leid und von Enttäuschung, wenn wir das mit Jesus durchleiden. Und Jesus selber war ein Mensch voller Enttäuschung. Am Ende haben sie Jesus nahezu alle im Stich gelassen. Auch seine allerengsten Freunde. Ich rede gar nicht von Pilatus, ich rede gar nicht von Herodes. Ich rede nicht vom Hohen Rat der Juden. Ich rede davon, dass Jesus überall enttäuscht worden ist, fast von jedem. Und auch das Volk, das schrie, Hosianna, dem Sohne Davids, schrie kurz später, kreuzigt ihn. Und Jesus war nicht bitter. Und er ging durch diese dunkelsten Stunden seines Lebens, die dunkelsten Stunden der bisherigen Menschheitsgeschichte, würde ich sogar persönlich sagen, an das Kreuz. Und er klagte Gott seinen Schmerz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er war nicht bitter. Er war im Vertrauen bis zum letzten Moment. Und darum kann er uns helfen, in allen Schwierigkeiten, bei allen Enttäuschungen, in aller Dunkelheit, ein helles Leben zu führen, in den ganz tiefen Bereichen unseres Herzens, dass wir nicht verbittern. Und ich wünschte so sehr, ihr hättet das jetzt alles nicht gehört als Forderung. Das wünschte ich mir. Ich muss und ich soll und ich habe nicht mal das Recht zu schimpfen. Das Recht zum Schimpfen hast du bis zum jüngsten Tag. Niemand kann dich daran hindern, dir zu schaden. Es ist eher ein Angebot, das in Jesus begründet ist. Dann noch zu singen, wenn andere schon fluchen. Dann innerlich hell zu bleiben, wenn bei anderen schon alles dunkel geworden ist. Dann ein freundliches Wesen zu zeigen, wenn andere voller Groll und Bitterkeit sind. Das ist ein Recht, das ist ein Angebot, was Jesus dir und mir macht. Du solltest das unbedingt nutzen. Lasst uns jetzt noch eine gemeinsame Reflexionszeit mit Gott haben, eine ganz persönliche, und ich bitte euch dazu aufzustehen. Macht die Augen zu und habt eine Zeit mit Gott. Bade nicht im Selbstmitleid. Kennst du das mit dem Selbstmitleid? Steckst du gerade mittendrin? Kennst du diese Droge und willst sie loswerden? Dann bring jetzt diese Haltung in dem Augenblick zu Gott. Bring jetzt die in diesem Augenblick zu Jesus an sein Kreuz und sag entschlossen, bete, Herr, ich möchte das nicht mehr tun. Das stimmt alles hinten und vorne nicht mit dem Selbstmitleid. Herr, ich möchte davon loskommen. Und deshalb gebe ich dir jetzt diese falsche Haltung. Sie hat mir nie genutzt. Sie hat mir im Gegenteil geschadet. Und ich gebe dir jetzt diese Haltung. Vergib mir und befreie mich davon. Vergib denen, die dich enttäuscht haben. Vielleicht könntest du einer Person, die dich besonders enttäuscht hat, von der du nie vergeben hast, jetzt in diesem Moment vergeben. Stell dir mal diese Person vor. Geh innerlich auf sie zu, in deinem Geist. Strecke die Hand entgegen und sag ihr, im Namen von Jesus, ich vergeb dir jetzt. Zieh dich nicht in dich selbst zurück. Bist du jemand, der sich zurückgezogen hat von anderen, weil du enttäuscht wurdest, dann sag doch jetzt zu Jesus, Herr, ich will wieder vorsichtig und langsam auf andere zugehen. Hilf mir bitte dabei. Gib dem Zweifel keinen Raum. Und vielleicht musst du das nochmal in Ruhe durchbeten, richtig mit ein bisschen Zeit. Aber fang doch jetzt an und nimm eine entschlossene Haltung gegenüber deinem Zweifel ein. Sag zu deinem Zweifel, ich will nicht mit dir rumflirten, sondern ich will dich aus meinem Leben verbannen. Denn du zerstörst meinen Glauben. Das kannst du jetzt beginnen im Namen Jesu. Gründe dich tiefer auf Gott. Sag das Gott erneut. Du bist meine Quelle. Du bist meine Wurzel. Du bist mein Fels. Du bist meine Burg. Herr, ich will immer abhängiger von dir werden und immer unabhängiger von dem, was Leute sagen und denken. Und wir beten jetzt gemeinsam laut und bewusst das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.